In den Liedern, die wir gesungen haben, ist es eigentlich schon alles zum Ausdruck gekommen, um was es geht. Was es geht in unserem Leben und was es geht auch in unserer Gemeinde, was unser Leben bestimmt. Es geht immer wieder darum, dass wir diesen großen Gott anbeten, ihn ehren mit unseren Liedern, aber auch vor allen Dingen mit unserem Leben. Das war dem Apostel Paulus sehr wichtig. Ich habe mich in dieser Woche noch einmal intensiv auch beschäftigt mit dem Leben dieses Mannes. Und da ist man ganz schön erstaunt, was er da so alles erlebt hat. Umso mehr erstaunt es mich, dass er gerade in die Gemeinde oder über die Gemeinde in Ephesus so viel wunderbare Sätze schreibt. Und wir haben ja in den ersten drei Kapiteln, so hat Rebecca es auch schon gesagt, haben wir so viel erfahren über das, was Gott den Christen damals bedeutet, was der Herr uns heute bedeutet. Und wir können einfach immer wieder nur darüber staunen. Und der Apostel Paulus, er bringt es zum Ausdruck. Er sagt, ihr seid von Gott beschenkt, von Gott berufen, ihr seid unendlich reich, ihr seid Leute, die eine lebendige, wunderbare Hoffnung haben. Mehr kann man eigentlich in diesem Leben nicht erwarten. Ja, aber manchmal fehlt uns ein bisschen der Weitblick. Der Weitblick für das, was wir in Jesus Christus haben. Wisst ihr, die Lisa sitzt da, die hat mir vor längerer Zeit mal eine schöne Brille verschrieben, angepasst. Und da habe ich dann ganz stolz gesagt, für die Ferne brauche ich keine Brille. Nur zum Lesen möchte ich eine haben. Und da hat sie nur ein bisschen gelächelt. Und als die Brille dann fertig war, da habe ich gemerkt, ich hatte auch wieder einen ganz neuen Blick für die Ferne. Und so ist das manchmal in unserem Leben. Wir haben manchmal den Blick ein bisschen verloren. Und der Apostel Paulus, der will uns diesen Blick schärfen. Nun befindet er sich ja auf dem Weg oder schreibt einen Brief an die Gemeinde in Ephesus. Er war nicht gerade in der glücklichsten Lebenssituation. Die Bibel berichtet uns, die Apostelgeschichte berichtet uns, dass er auf dem Weg in eine Gefangenschaft war. Also es gab keine rosigen Aussichten für ihn. Und da waren die Worte ganz bestimmt besonders wichtig. Und auf dieser Fahrt, auf dieser Schifffahrt zu dem Ziel Gefangenschaft, er war ja schon in Gefangenschaft, da bestellte er die Leute von Ephesus noch einmal ans Ufer von Milet. Er konnte sie nicht besuchen, aber er hatte den Wunsch, die Leute sollten doch mal kommen. Und dann standen sie dort sicher am Strand und er hat sich da noch einmal mit ihnen beschäftigt, hat ihnen noch mal klar gemacht, wie wichtig das war, was er ihnen gesagt hat. Er war ja 3 Jahre so als Pastor in der Gemeinde und auch vorher schon, hat er ihnen nochmal gesagt, passt auf die Gemeinde auf, dass da nichts schiefläuft. Das war sein größter Wunsch. Er hatte ja dort gearbeitet, er hatte erlebt, dass dort Menschen zum lebendigen Glauben gekommen waren. Aber wir als Menschen, die wir zum Glauben gekommen waren, sind auch immer wieder gefährdet. Und das sehen wir gerade in der Bibel an vielen Stellen. Und darum ist es so ungeheuer wichtig, dass wir immer wieder neu uns den Blick schärfen lassen für das, was Gott will. Paulus, dem war es ein großes Anliegen, dass die Gemeinde in der richtigen Spur blieb und dass sie das taten, was richtig und wichtig war. Ja, eigentlich könnte man doch sagen, Paulus, du warst doch so viele Jahre da und die wissen doch eigentlich alles, was dir wichtig war. Aber wir lesen es immer wieder in der Bibel, dass wir uns erinnern sollen. Und Paulus war es wichtig, die Geschwister dort nochmal an das zu erinnern, was er ihnen vielleicht schon oft gesagt hatte. Und das ist auch für uns wichtig. Und wenn wir nachher das Abendmahl feiern, dann wissen wir, dass Jesus das gesagt hat, dieses Feier zur Erinnerung an das, was ich für euch getan habe. Und so ist das eine ganz wichtige Botschaft. Nun, der Text hier im 4. Kapitel, das ist ja, wie Rebecca schon sagte, eigentlich ein neuer Abschnitt. In den ersten 3 Kapiteln hat er uns mit aller Deutlichkeit gesagt oder Gott uns gesagt und Paulus uns gesagt, was so wichtig war für sie und was ihm wichtig war und was uns Freude machen soll, was die tiefe Gewissheit in uns neu wecken soll und stärken soll. Und im 4. Kapitel geht es dann darum, dass er ihnen sagt, wie wir leben. Wir sind ja keine fertigen Menschen. Wenn wir zum Glauben an Jesus kommen, dann fangen wir ja erst an, durch die Hilfe des Geistes Gottes unser Leben zu verändern. Und Gott möge das schenken, dass es uns gelingt, dass es auch Gott gelingt, uns zu verändern. Denn die Veränderung brauchen wir alle. Und der Paulus schreibt, als ein Gefangener für den Herrn fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist. Denn ihr seid ja von Gott berufen. Seid freundlich, demütig, geduldig und im Umgang miteinander ertraget einander voller Liebe. Bemüht euch im Geist, eins zu sein, indem ihr in untereinander Frieden haltet. Ihr sollt alle gemeinsam ein Leib sein und einen Geist haben, weil ihr alle zu einer Hoffnung berufen seid. Es gibt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe und es gibt auch nur einen Gott und Vater, der über allem steht und durch alles lebt und in uns allen ist. Das sind ein paar die ersten Verse aus diesem 4. Kapitel im Epheserbrief. Und wir merken, jetzt geht's uns alle an. Ja, vorher waren es biblische Wahrheiten, die der Apostel verkündigt hat, die wir auch brauchen, die uns auch immer wieder bestätigen und froh machen. Aber hier geht es darum, dass wir unser Leben überdenken. Warum eigentlich? Warum ist das so ungeheuer wichtig? Ich denke, das hat einen wichtigen Grund. Wir leben nicht nur irgendwo, wo uns keiner beobachtet, keiner sieht, sondern wir leben als Zeugen in dieser Welt. Als Menschen, die das bezeugen, was ihnen ihr Glaube bedeutet. Und deshalb ist es dem Apostel Paulus so wichtig und Gott so wichtig, dass wir glaubhaft sind, glaubhaft leben. Ich denke, wir alle merken oder im Gespräch stellen wir sehr schnell fest, dass die Menschen, die nicht zur Gemeinde gehören, die auch keinen Gottesdienst besuchen, die aber oft sehr genau wissen, wie wir uns als Christen zu verhalten haben. Und wenn wir dem Muster nicht entsprechen, dann zweifeln sie nicht nur an uns, sondern auch an unsere Botschaft. Und deshalb, denke ich, ist es so unheimlich wichtig, was der Apostel Paulus den Leuten damals und uns heute Morgen hier sagt. Nun, der Text beginnt, dass Paulus sagt, er ist gefangen für den Herrn. Das ist ein bisschen schwierig auszulegen. Das könnte heißen, gefangen in meiner Botschaft. Die Botschaft ist wichtig und da komme ich überhaupt nicht raus. Das muss ich weiter sagen und das will ich weiter sagen. Wenn wir aber in Kapitel 3 lesen, da steht ganz am Anfang, ich, Paulus, bin im Gefängnis ein Gefangener für Jesus Christus, weil ich euch, die ihr anderen Völker angehört, die Botschaft Gottes verkündigt habe. Eine klare Aussage. Ich sitze hier im Gefängnis, weil ich euch, die ihr eigentlich gar keine Hoffnung hattet, die Botschaft von Jesus gebracht habe. Nun, als ich diesen Vers gelesen habe, da habe ich mich noch einmal mit dem Leben von Apostel Paulus beschäftigt. Ich denke, wir alle kennen die Geschichte vor Damaskus. Er war geblendet von einem Licht und er sagt, was ist los? Und Jesus sagt ihm, du bist der, der mich verfolgt. Und er reißt den Paulus aus all seinen Gedanken heraus. Und plötzlich erkennt dieser Mann, Jesus lebt. Ich brauche ihn. Sonst bin ich verloren. Er war blind, er wurde nach Damaskus geführt. Und dann kam jener Hananias ins Spiel, dem Gott den Auftrag gab, sag dem Mann, bring ihm die Botschaft. Und er sagt, das kann doch unmöglich sein. Der hat ja deine Gemeinde verfolgt, der hat mich gehasst. Und Jesus sagt ihm, geh du hin und erkundige dich und du wirst feststellen, ich habe sein Leben verändert. Und dann kommt ein Satz, der mich ganz neu getroffen hat. Sag ihm, er wird um meines Namens willen viel Erfolg haben. Überall geachtet wird? Nein. Er wird um meines Namens willen viel erleiden müssen. Was ist denn das für ein Auftrag Oder was ist das für ein Auftraggeber, der so seine Leute beauftragt? Wisst ihr, und dann habe ich die Apostelgeschichte gelesen. Ich habe sie mehrmals gelesen. Und ich bin immer wieder erstaunt, dass dieser Mann festgeblieben ist an seinem Herrn. Dort in Damaskus, als er wieder auf den Beinen stehen konnte, da hat er sofort angefangen, von seinem Glauben an Jesus zu verkündigen und zu predigen. Und wisst ihr, schon in Damaskus musste er nachts über die Stadtmauer fliehen, in einem Korb haben sie ihn hinuntergelassen, weil die Juden ihm sofort entgegenstanden. Er hat ja eine Botschaft gebracht, die passte in das Denken der damaligen Zeit und vor allen Dingen in das Denken der frommen Juden nicht hinein. Und sie hatten fest beschlossen, dieser Mann muss sterben. Und so musste er über eine Mauer fliehen. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, dann geht das Stück für Stück so weiter. Paulus hat fast nicht einen einzigen Ort besucht, wo ihm nicht großer Widerstand entgegenkam. Und dieser Mann sitzt hier nun im Gefängnis, schreibt einen Brief an die Gemeinde in Ephesus und der Brief erstrahlt von einem tiefen Frieden, von Freude, von Geborgenheit, von einer lebendigen Hoffnung, die er hat. Wie kann das sein? Wisst ihr, so kann nur der Herr Menschen verändern. Paulus ist ein Zeuge geblieben bis ans Ende seines Lebens. Und er wünscht es sich natürlich auch, dass wir als Menschen, die ihm nachfolgen, auch solche überzeugten Leute werden. Und das ist ein Änderungsprozess oder ein Prozess, der in uns beginnt, den hat man mit 80 Jahren nicht abgeschlossen. Der geht immer weiter. Immer weiter. Ihr lacht, ihr seid noch jung. Aber der Prozess hört nie auf. Das geht immer weiter. Ihr seid von Gott berufen, ihr seid Leute, die Gott an die Arbeit gestellt hat. Berufen, herausgerufen, an die Arbeit gestellt. Seid freundlich, demütig und geduldig. Das sind doch alle Dinge, die für uns selbstverständlich sind, oder? Wir stehen doch schon morgens auf mit einem freundlichen Gesicht. Und geduldig sind wir doch immer, auch mit den anderen allen. Demütig, den unteren Weg gehen, macht uns kein Problem. Naja, geduldig, ich weiß nicht, da hat schon manch einer sein Problem. Das sind ja Dinge, die nicht nur in die Gemeinde gehören. Es gibt Leute, die regen sich morgens um 7 schon auf, wenn so ein Opa vor ihnen herfährt mit 70 und sie möchten doch so schnell auf die Arbeit kommen. Geduldig, aber auch geduldig in der Gemeinde. Denn wir wissen, wir sind unterschiedlich begabt, wir sind aus unterschiedlichen Familien, wir sind unterschiedlich geprägt. Und ich denke, da haben wir unser Leben lang dran zu lernen. Aber Paulus sagt, das muss euer Zeugnis sein. Das muss man sehen, dass ihr geduldig seid, dass ihr freundlich seid. Dann der nächste heißt, ertraget einer den anderen. Früher hieß das, wenn man von zu Hause wegging, die Eltern, die Mutter, der Vater sagt, nun vertragt euch, sonst gibt's Ärger. Aber ertragen ist noch was anderes. Ertragen ist manchmal ein lebenslanger Prozess. Da wollen wir ruhig mal an die Gemeinde denken, an all die Menschen, mit denen wir hier zusammen sind, zusammen leben, zusammen auskommen müssen. Wie ist das denn so mit dem Ertragen? Auch das ist ein Prozess, an dem wir sicher unser Leben lang lernen. Ertragen, wir können es einfach nur immer wieder, wenn wir uns täglich beschenken lassen von der Liebe, die Jesus hat, von seinem Geist, der uns die Kraft gibt, auch dann noch ein fröhliches Gesicht zu machen, wenn uns gar nicht danach zumute ist. Das ist jetzt 60 Jahre her. Da war so ein alter Bruder in der Gemeinde, in dem ganz alten Gemeindehaus, das du uns gezeigt hast. Der hat vor 60 Jahren einen Satz gesagt, den ich bis heute nicht vergessen habe. Der hat gesagt, der Gradmesser deines Glaubens ist die Liebe zu den unsympathischen Menschen in deiner Gemeinde. Der Gradmesser deines Glaubens ist die Liebe zu den unsympathischen Menschen in deiner Gemeinde. Ertraget euch voller Liebe. Naja, ertragen. Das fängt ja schon in der Familie an, das fängt in der Ehe vor allen Dingen an. Ertragen, wir sind ja sehr verschiedene Menschen. Da ist das nicht immer so einfach. Wisst ihr, ich denke noch an so Zeiten, wie so nach dem Krieg die ersten Häuser gebaut wurden. Da gab es keine schönen geformten Hohlblocksteine. Da mussten die Leute irgendwo in den Wald, in einen Steinbruch gehen und haben sich da die passenden Steine gesucht. Und wisst ihr, wenn die Maurer dann an der Mauer standen, der Horst kennt das auch, die Maurer an der Mauer standen, dann war das nicht Stein auf Stein ganz schnell, sondern da wurde ein Stein gesetzt und dann wurde gesucht, welcher zweite Stein passt denn dazu. Das ging auch nicht schnell. Das dauerte oft ziemlich lange, bis ein einigermaßen passender Stein gesucht wurde, gefunden wurde. Und dann war der immer noch nicht so, dass der genau aufeinander passte. Und da musste man den Mörtel dazwischen machen. Wisst ihr, und so ist das auch in unserem Leben. Der Mörtel ist die Liebe, die Jesus uns schenkt. Und je krummer die Steine sind, je mehr Mörtel brauchen wir. Und wenn man in der Ehe zusammenlebt, dann meint man ja zunächst, man brauchte gar keinen Mörtel, weil alles so gut ist. Und irgendwann stellt man da fest, das reibt sich ganz schön, wenn da kein Mörtel zwischen ist. Ja, die Liebe ist der Mörtel, die uns verbindet, auch in der Gemeinde. Manchmal brauchen wir ganz schön viel Mörtel. Aber ohne Mörtel fällt es auseinander. Und ohne Liebe fällt es auch bei uns auseinander in der Gemeinde. Deshalb war das für den Apostel so wichtig. Diese Liebe zu erwähnen, haltet untereinander Frieden, steht auch noch da. Also wir sehen lauter Dinge, naja, die uns manchmal ein bisschen schwerfallen. Haltet untereinander Frieden. Ich denke da an eine Geschichte. Wisst ihr, das ist ja nicht immer so einfach, Frieden zu halten. Denk an die Geschichte, die ich früher den Kindern mal erzählt habe, von Heinrich und von Wilhelm. Sie waren unzertrennliche Freunde. Sie machten gemeinsame Spaziergänge, sie hatten ein gemeinsames Ziel, sie saßen nebeneinander auf der Kirchenbank. Aber irgendwann kam es zum Streit. Nämlich dem Heinrich seine Ziege war in dem Wilhelm sein Garten geraten und hatte den schönen Salat gefressen. Und da war es passiert. Wisst ihr, das sind ja oft nur kleine Dinge, die dann zu großen, was ist denn schon mit ein paar Kopfen Salat? Aber der Streit war nicht mehr aufzuhalten. Und der eine sagt, hättest du auf deine Ziege aufgepasst? Der andere sagt, hättest du das Tor nicht aufgelassen? Also, wieder beide schuld. Nun, ich weiß nicht mehr genau, wie die Geschichte aussah. Ich weiß aber, dass sie sich vor dem nächsten Gottesdienst wieder versöhnt haben. Denn das ist ja echt schwierig, nebeneinander im Gottesdienst zu sitzen, wenn man Streit hat. Miteinander. Ja, Paulus weiß das. Und Gott weiß das auch, wie schwierig das ist. Und deshalb denke ich, muss das unser Anliegen sein. Auch da, wo wir so verschieden sind. Jesus hat doch auch lauter verschiedene Jünger berufen. Die einen, die ruft er vom Fischen weg. Vielleicht waren das ganz intelligente Fischer. Dann den anderen vom Zoll. Ja, den kann man doch überhaupt nicht in der Gesellschaft gebrauchen. Die mussten miteinander auskommen. Und Jesus hat Jahre gebraucht, um das zu schaffen, dass die sich verstehen, dass die sich nicht streiten und dass die wirklich in Liebe miteinander auskommen. Sie waren sehr verschieden. Und so ist das ja auch hier in der Gemeinde. Wir sind ja auch sehr verschieden. wir haben verschiedene Interessen, wir sind ja auch in unserer Art ganz verschieden oft. Der eine putzt den ganzen Samstag sein Auto und der andere fährt einmal im Jahr in die Waschanlage. Der andere kauft einen Mähroboter, da hat kein kleines Blümchen eine Chance. Und der andere freut sich über Disteln, die ja auch gut sind, vor allen Dingen für die Insekten. So ist das nun mal in unserem Leben. Wir sind sehr verschiedene Leute. Und das kommt natürlich in der Gemeinde zusammen. Und da kann es schon zu Reibereien mal kommen. Aber da muss wieder die Liebe regieren. Die muss immer wieder neu dazwischen. Und uns sehen, vor Gott sind wir alle gleich. Jesus beruft unterschiedliche Leute. Warum sind dem Apostel Paulus die Dinge so wichtig? Und ich habe es auch schon vorher gesagt. Es geht um ein glaubhaftes Zeugnis nach draußen. Ich bin immer wieder erstaunt, dass Menschen, die gar nicht zu unserer Gemeinde gehören, oft sehr genau über unsere Gemeinde Bescheid wissen. Auch über die negativen Dinge in unserer Gemeinde. Und deshalb ist das so ungeheuer wichtig, dass wir alle daran arbeiten, mit Gottes Hilfe, dass das harmoniert, dass das funktioniert. Wisst ihr, Paulus weiß, wovon er redet. Paulus hat erlebt, was in der korinthischen Gemeinde los war. Wo man aufeinander losging, wo man in Sünde lebte, wo man vor weltliche Gerichte ging. Und er wusste, wie schädlich das war für das Umfeld. Und da hatte er gelitten und Briefe geschrieben und gebetet und sich Sorgen gemacht um die Gemeinde. Aber das fing ja schon viel früher an. Lest doch mal die Bibel, Abraham, Lot und so weiter. Wir kennen die Geschichte. Abraham zog aus und nahm den Lot mit. Für mich manchmal ein bisschen unverständlich, warum er das tat. Denn nachher gab es Stress. Sie hatten große Herden und wir wissen, der Lot, ja, der wollte dann die besseren Sachen und Abraham, es sollte kein Streit sein und Abraham war ein Mann, der Gott vertraut und er hat darunter gelitten, dass es immer wieder Streit war. Und dann kam es ja zu diesem Gespräch und mitten in der Geschichte, da steht drin, zu der Zeit lebten die Kanaaniter im Land. Ich weiß nicht, warum das da stand. Aber mir hat das was zu sagen gehabt. Die Kanaaniter bekamen mit, dass die sich da gestritten haben. Zu der Zeit lebten die Kanaaniter im Land. Und ich habe das ab und zu schon mal gesagt, die Kanaaniter sind nie ausgestorben. Die Kanaaniter leben auch heute in unserer Umgebung. Und die haben einen sehr guten Blick auf das, was wir tun, wie wir leben. Ja, wir haben ja auch von der Hoffnung gehört. Von der Hoffnung spricht er ja auch in diesem, ihr seid doch, gehört doch zu einem Herrn, es gibt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe und einen Gott und Vater, der über allem steht. Ja, er spricht auch von der Hoffnung, die wir haben. Hoffnung auf das ewige, wunderbare Leben, dem wir entgegengehen. Und das alles, was er hier nennt, das sind ja Dinge, die uns Mut machen sollen, die uns wieder den Blick nach vorne, den klaren Blick nach vorne schenken sollen. Wir haben oft nur den engen Blick auf unser Leben, auf unsere Sorgen, auf unsere Probleme und vergessen dabei, dass Gott einen wunderbaren Weg für uns hat. Und Gott möchte, dass wir siegreich auf diesem Weg leben. Und für viele Menschen ein Zeugnis sind in dieser Welt. Und da müssen wir unser Leben korrigieren, wo es nicht stimmt. Wenn wir brauchen, die Menschen in der Regel nur einmal richtig zu enttäuschen, dann wird es schwierig für sie, an Jesus, den Herrn, zu glauben, an den wir glauben und der uns so unendlich viel bedeutet. Für Paulus war es jedenfalls wichtig, auch immer wieder von der Hoffnung zu reden. Nicht nur dieses Leben im Auge zu haben, sondern die Hoffnung, wir dürfen nach vorne sehen als Menschen, die Jesus nachfolgen, die ihm gehören. Müssen wir nicht Wir müssen zwar unser Leben korrigieren, wir müssen aber nicht bei all den Dingen stehen bleiben. Es wird bis unser Lebensende so weitergehen, dass wir unser Leben immer und immer wieder korrigieren müssen. Aber wir dürfen unser Leben auch nach vorne ausrichten. Er hat uns eine lebendige Hoffnung gegeben. Und die Bibel ist voll von Bibelstellen, die von dieser Hoffnung spricht. Nun müssen wir uns das einmal vorstellen. Da kommen wir im Himmel an. Und Jesus teilt die Plätze aus und wir müssen neben denen sitzen, die uns so unsympathisch waren. Das wird doch schwierig. Und deshalb müssen wir es hier lernen, ganz neu lernen, in Liebe miteinander umzugehen und auch den anderen so nehmen, so buckelig wie er ist, so buckelig wie wir sind, denn dass der andere nicht in die Mauer passt, das liegt ja auch an uns, weil wir so eigenartig geformt sind. Gott möge es uns schenken, dass wir neu ergriffen werden von dieser großen Liebe. Jesus hat sie uns bewiesen. Ich denke, wir alle werden das nicht so hinkriegen, wie wir uns das selbst wünschen und vor allen Dingen nicht, wie Gott das von uns wünscht. Nur einer hat es geschafft. Das war unser Herr Jesus Christus. Und ihn dürfen wir immer wieder als Vorbild nehmen. Wie ist er mit den Menschen umgegangen? Menschen, die am Rand der Gesellschaft standen. Er hat sich um sie gekümmert. Er hat sie geliebt. Und seine Jünger, die so schwierig waren, da wird gesagt, er hat sie geliebt bis ans Ende. Das ist unser Herr. Und dem dürfen wir folgen. Dem dürfen wir trauen. Und da, wo wir versagt haben, da dürfen wir sagen, Herr, vergib. Ändere du mein Leben, ändere du meine Sicht, auch zu all den Geschwistern, mit denen wir vielleicht manchmal Probleme haben. Schenk mir neu deine Liebe, erfülle mich mit deinem Geist und lass mich ein Mensch werden, der für andere vorbildlich lebt und somit ein lebendiges Zeugnis sein kann. Jesus hat uns geliebt, so wie wir waren, und er ist für uns bis in den Tod gegangen. Und das ist immer wieder neu ein Wunder und wir dürfen auch heute Morgen darüber staunen, wenn wir gleich das Abendmahl feiern. Jetzt habe ich noch längst nicht alles gesagt, was über diesen Text gesagt wurde, aber ich denke, das meiste wissen wir doch sowieso.